SWR 2 Forum.
Heute wir zuerst. Wie verändert Identitätspolitik die Gesellschaft? Am Mikrofon ist Doris Maul. Schwarz, feministisch, queer, immer mehr Menschen betonen ihre Gruppenidentität. Gleichzeitig wächst das Konfliktpotenzial, denn da, wo das eigene betont wird, geht das Gemeinsame verloren. Wer abgrenzt, spaltet. Menschen reden nicht mehr miteinander, sondern streiten über ihre partikularen Interessen. Welche Folgen hat die Festlegung auf Merkmale wie Hautfarbe, Geschlecht oder Konfession für den gesellschaftlichen Alltag? Und bedrohen die identitätspolitischen Grabenkämpfe die Demokratie? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren mit Alice Hasters. Sie ist Journalistin, Podcasterin und Autorin und hat im Herbst 2019 das Buch »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten« veröffentlicht, in dem sie über ihre eigenen Erfahrungen mit Alltagsrassismus und Diskriminierung berichtet. Mit Professor Dr. Bernd Stegemann. Er unterrichtet an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch Theatergeschichte und Dramaturgie, ist Dramaturg am Berliner Ensemble und hat die linke Sammlungsbewegung Aufstehen mitbegründet. Und mit Andreas Röder, Professor für Neueste Geschichte an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Er hat sich in diversen Publikationen gegen identitätspolitischen Rigorismus ausgesprochen. Die Anmaßung der Wahrheit durch diejenigen, die strukturellen Rassismus, Sexismus oder Diskriminierung beklagten, gefährde den Meinungspluralismus in der Gesellschaft, so seine Position. Herr Röder, fangen wir mal mit Ihnen an. Identitätspolitische Auseinandersetzungen haben mittlerweile ja auch die Universitäten erreicht. Dem Historiker Herfried Münkler wurde von einer Gruppe Studierender vorgeworfen, Sexist und Militarist zu sein. Sein Kollege Jörg Barbarowski musste sich wegen seiner Kritik an der Flüchtlingspolitik den Rassismusvorwurf gefallen lassen. Haben eigentlich Sie auch manchmal Angst vor persönlichen Angriffen Studierender, die sich zum Beispiel an ihre Ablehnung der Gendersprache stoßen könnten?
Also zunächst einmal, Frau Maul, unterrichte ich im goldischen Mainz und da sind die Dinge nicht ganz so rigoros, wie sie andernorts sein mögen. Insofern habe ich persönlich bisher tatsächlich keine solchen Erfahrungen gemacht und ich habe auch keine Angst davor. Allerdings erlebe ich auch, Sie haben Herfried Münkler, Sie haben Jörg Barbarowski genannt, Kolleginnen und Kollegen, die davon betroffen sind, die lässt das schon nicht unberührt.
Herr Stegemann, Sie nennen linke Identitätspolitik spätmoderne Wutpolitik. Inwiefern ist linke Identitätspolitik spätmoderne Wutpolitik und was ist das überhaupt?
Naja, Wutpolitik ist ja quasi keine Erfindung unserer Zeit. Also alle Nationen, alle Religionen haben ja immer ihre Gemeinschaften versucht zusammenzuschweißen, zusammenzuhalten. Und dafür gibt es halt verschiedene Techniken. Das eine ist die Betonung eines starken, positiven Wir-Begriffs und das andere ist eine scharfe Abgrenzung gegen irgendetwas Gefährliches, was anders ist. Und ein bestimmter Treiber dieser Gemeinschaftsstiftung ist natürlich die zu schürende Wut gegen die anderen. Und darum habe ich gesagt, das ist ein Wiederaufguss eines sehr alten Politikmodells eigentlich und was wir, wenn wir in die Geschichte zurückgucken, in den seltensten Fällen zu einer glücklichen Gesellschaft geführt hat. Darum warne ich so sehr davor.
Wie Ihre Argumente im Einzelnen lauten, das werden wir nachher noch hören. Frau Hasters, als die Tagesspiegel-Redakteurin Fatina Kelani in ihrem Artikel »Wenn Weißsein zum Makel gemacht wird« Mitte Januar dieses Jahres schrieb, einige, die die Debatte um Rassismus führen, hätten aus der Mission Rassismus bekämpfen inzwischen ein privates Geschäftsmodell gemacht, wurde sie daraufhin mit Hassmails und Hasstweets bombardiert. Verstößt Kritik an antirassistischen Positionen, wie sie Frau Kelani formuliert hatte, gegen die Regeln linker Identitätspolitik?
Ich finde die Frage an sich schwierig und es vermischt schon viele Sachen und alleine schon von der Sprache und von dem, was hier gerade priorisiert wird, ist eigentlich schon ein gewisses Framing gegeben und es ignoriert eigentlich, finde ich, eine ganz bedeutende Sache und zwar, dass die Identitätspolitik, die ja so kritisiert wird, natürlich einer strukturellen Diskriminierung versucht zu entgegnen oder die zu betonen oder die zu bekämpfen. Es gibt so eine gewisse Umkehr, wer Aggressorin ist und wer Opfer von Angriffen ist. Und das passiert jetzt auch gerade in dieser Frage. Also Fatina Kelani hat ja gesagt, dieser Antirassismus, das sei hauptsächlich aus egoistischen Gründen würde das passieren und man würde da nur Geld mitmachen und deshalb sei die Arbeit an sich obsolet und wir würden das Problem erfinden, was wir quasi dann versuchen würden zu bekämpfen. Und das ist natürlich eine These, die auch viele wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch generell Realitäten ignoriert. Darauf gab es heftige Kritik. Fatina Kelani hat das als Hass begriffen. Da ich die Tweets und all diese Kritik nicht so wirklich nachverfolgen konnte, kann ich jetzt auch nicht genau beurteilen, was jetzt wirklich unter die Kategorie Hass fällt für Fatina Kelani. Deshalb finde ich das jetzt gerade schwierig. Also natürlich ist Kritik an einer Sache nie verboten. Aber Kritik kann wiederum Kritik evozieren. Also von daher ist halt die Frage, ab wann man von Hass spricht.
Okay, also auch das werden wir sicherlich im Laufe dieser Diskussion noch weiter erörtern, wie rigoros Kritik sein darf, beziehungsweise was es zur Folge hat, wenn halt menschenverachtende Kritik grundsätzlich geäußert wird und wie das die Stimmung in der Gesellschaft verändert und beeinflusst. Aber zunächst mal möchte ich damit beginnen, auf die Ursprünge zu kommen und die Erklärungen dafür, wie es dazu kommen konnte, dass linke Identitätspolitik so in die Kritik geraten ist. Also seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten 2016 wurde ja immer wieder argumentiert, diese linke Identitätspolitik habe Trumps Sieg erst möglich gemacht, weil sich eben die weiße Mehrheit durch übermäßig identitätspolitisch auftretende gesellschaftliche Gruppen abgestoßen fühlte. Sie, Alice Harsters, sehen die Tatsache, dass es immer mehr identitätspolitische Akteure und Akteurinnen gibt, als Antwort auf die konservative Politik. Der Rechtsruck habe zu einer Verstärkung identitätspolitischer Debatten geführt, so Ihre These. Wieso?
Naja, weil ich glaube, dass wenn ein Donald Trump sagt, Mexikaner sind Vergewaltiger, schwarze Menschen sind kriminell, wirklich offen rassistische Sachen sagt, bestimmte Menschen kämen aus sogenannten Shithole-Countries. Diese Äußerungen führen natürlich dazu, dass man diesen Teil der eigenen Identität oder der eigenen Selbstbezeichnung natürlich mehr fokussiert, weil man ihn angegriffen sieht. Und dann auch merkt, es ist eine politische Frage, diese Identitätseigenschaft. Das verstärkt natürlich nochmal die Betonung dieser Identitätsaspekte, weil sie in dem Moment quasi angegriffen werden und weil sie in dem Moment relevant werden und relevant gemacht werden. Und in dem Moment ist es ja nochmal besonders wichtig zu sagen, ja, ich bin schwarz und werde hier attackiert, werde hier bedroht. Das ist halt durch eine erhöhte rassistische Aggression zu Verstärkung von Identitätspolitik kommt, also nicht umgekehrt.
Herr Röder, was sagen Sie dazu? Ist das für Sie plausibel?
Ich glaube, wir haben es nicht mit so einfachen, eindimensionalen Ursache-Folge-Beziehungen zu tun. Frau Harsters hat sicher recht mit dem, was sie gerade sagt, aber es gibt eben auch den umgekehrten Effekt. Natürlich gibt es Ausgrenzungsprozesse, die Identitätspolitik verstärken. Aber es gibt auch Ideologisierungen von Identitätspolitik, die wiederum die andere Reaktion verstärken. Wenn Sie auf die USA geschaut haben, dann haben wir hier auf der einen Seite natürlich eine Radikalisierung im Bereich der Republikanischen Partei, der Tea Party, die zunächst einmal aus sich selbst herauskommt. Wenn man aber dann im Wahlkampf 2016 die Wähler von Donald Trump als die Beklagenswerten bezeichnet und herabwürdigt, dann verstärkt man wiederum deren Ressentiment. Und insofern ist das ein Prozess der gegenseitigen Radikalisierung. Und das macht mir Sorge. Das sind nicht so ganz einfache, klar zuzuordnende, einlineare Ursache-Folge-Beziehungen.
Ja, aber es bleibt doch die Frage, woher kommt die Vehemenz, mit der zurzeit linke und rechte identitätspolitische Standpunkte vertreten werden?
Das ist ja genau meine Kritik. Also ich glaube, man muss Identitätspolitik überhaupt erstmal als Methode begreifen und nicht als Inhalt. Und dann versteht man, dass es eine Methode ist, die zu einer gewissen Art der Selbstradikalisierung führt. Also wenn ich meine eigene Identität zum Zentrum des politischen Handelns mache und ich jetzt die Energie meines Handelns daraus beziehe, dass ich Kränkungen verarbeite, dass ich sage, ich komme zu kurz, ich komme nicht vor, ich werde schlecht behandelt, ich werde unterdrückt und so weiter, dann bin ich natürlich grundsätzlich in einem Empörungsgestus, also in einem Gestus des Aufbegehrens. Und darin ist natürlich immer auch ein ganz großer Teil von Wahrheit. Also ich würde da eben nicht sagen, das ist nur ein Geschäftsmodell, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein Urantrieb von jeder Art von linker emanzipatorischer Politik zu sagen, hier läuft was falsch, hier gibt es Ungleichheit, Ungerechtigkeit und dagegen müssen wir jetzt aufstehen. So, da würde ich absolut zustimmen. Jetzt ist aber dann immer die Frage, mit welchen Mitteln versuche ich denn aufzubegehren? Und da setzt meine Kritik an, dass ich meine zu beobachten, dass die Methode der Identitätspolitik ein Mittel ist, das sehr viel mehr Gräben aufreißt, sehr viel mehr Konflikte produziert, als dass es tatsächliche Ungleichheit mindern kann. Es geht immer darum, dass man die eigene Wut benutzt, um eine Art Community-Identität herzustellen. Wir sind das Wir, weil wir alle eine gleiche Kränkungserfahrung gemacht haben, weil wir alle eine gleiche Erfahrung von Ausgrenzung, von Diskriminierung und so weiter gemacht haben.
Genau, das ist ja der Inhalt. Und was ist die Methode?
Naja, nee, Also wenn ich das adressiere als politischen Antrieb, ist das natürlich auch eine Methode, weil ich jetzt, wie der Populismus ganz klassisch sage, da gibt es andere, die sind böse, die tun uns das an. Und die müssen wir jetzt als Feinde identifizieren und dann auch als Feinde angreifen.
Aber dann unterscheiden sich Ihrer Definition nach die identitätspolitische Methode der Rechten und der Linken nicht voneinander?
Nein, die Methode unterscheidet sich nicht. Der Inhalt unterscheidet sich natürlich sehr deutlich. Also rechte Identitätspolitik geht quasi auf veraltete Identitätskonzepte wie Nation, im schlimmsten Falle auf Rasse, auf Identitätskonzepte, die deutlich kritisiert wurden in der Moderne und die auch sozusagen nicht mehr wirklich mehrheitsfähig sind, währenddessen linke Identitätskonzepte natürlich genau diesen inneren Riss der Identität betonen.
Ich glaube aber, der große Unterschied zwischen Identitätspolitik auf der rechten oder linken Seite, also zumindest von der Identitätsschaffung, ist tatsächlich das Ziel. Und das Ziel von rechter Identitätsstiftung und Schaffung ist, dass man hierarchisiert, also dass man eine Hierarchisierung von bestimmten Gruppen legitimiert. Und links möchte quasi die Gleichberechtigung als Ziel haben. Also da ist eben die Auflösung dieser Hierarchisierung das Ziel. Das, was die Linken aber dann dafür machen, ist, dass sie anerkennen, dass es eben so eine konstruierte Hierarchisierung gibt. Das ist natürlich etwas, was von rechts erstmal geschaffen worden ist. Der Feminismus ist eine Antwort darauf, dass man sagte, Männer sind irgendwie intelligenter als Frauen. Die Identitätspolitik über Rassifizierung ist eine Antwort darauf, dass man sagt, weiße Menschen wären irgendwie schlauer als zum Beispiel schwarze Menschen. Und das hat die identitätspolitischen Gruppen erst zueinander geführt.
Ich möchte auch in dieser Runde definitiv nicht darüber diskutieren, was ist schlimmer, rechte oder linke Identitätspolitik, sondern ich möchte mich mit Ihnen, mit dem Phänomen beschäftigen, dass ja gerade momentan es so ist, dass die Gefahr linker Identitätspolitik in der öffentlichen Debatte fast stärker betont wird als die der Identitären oder auch der AfD. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, woher kommt das? Und woher kommt das auch vor dem Hintergrund, dass wir doch uns zumindest formal darauf geeinigt haben, dass Diversität in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Alle reden davon, es gibt den Diversitätstag und Firmen haben ganze Diversitätsabteilungen eingerichtet. Plus, es war ursprünglich so, dass die Forderung nach Gleichberechtigung dieses Emanzipatorische in sich getragen hat. Was ist da schiefgelaufen?
Da würde ich gerne einsetzen, weil ich tatsächlich glaube, dass wir hier manches begrifflich und von den Zuschreibungen her zu einfach machen. Das, was Frau Hasters zum Beispiel gerade ansprach, ist es die Frage, habe ich eine Erfahrung gemacht und kritisiere aufgrund der Erfahrung oder wird mir eine Identität zugeschrieben? Ich glaube, so einfach sind die Mechanismen nicht und uns gehen, glaube ich, auch Begriffe durcheinander. Wir reden von Diversität, Ich rede eigentlich lieber vom Pluralismus. Wir reden von Gleichberechtigung. Frau Hasters hat das vorhin angesprochen. Aber tatsächlich reden wir in der Öffentlichkeit eigentlich mehr von Gleichstellung. Und dazwischen liegen durchaus unterschiedliche Konzepte. Denn Gleichberechtigung zielt darauf, gleiche Voraussetzungen für alle zu schaffen, aus denen dann aufgrund von unterschiedlichem Umgang mit diesen Voraussetzungen unterschiedliche Ergebnisse entstehen. Das ist eine liberale Vorstellung. Gleichstellung sagt aber, dass ich nicht gleiche Voraussetzungen schaffe, sondern dass ich gleiche Ergebnisse schaffe. Und da liegt auch der Unterschied zwischen Diversität und Pluralismus. Denn Diversität setzt immer voraus, dass bestimmte Gruppen, und da sind wir wieder bei der Bedeutung der Gruppen, ihrem Umfang entsprechend nach bestimmten Quoten in den Ergebnissen berücksichtigt sind. Und das macht schon einen Unterschied in den Gesellschaftskonzepten. Und insofern würde ich Frau Hasters widersprechen, wenn Identitätspolitik auf konsequenteste Gleichberechtigung setzen würde, die dann zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, wäre ich ein enthusiastischer Befürworter einer solchen Form von Gleichberechtigungspolitik. Ich nehme aber die Identitätspolitik, die nach quotierten Repräsentationen strebt, nicht als eine solche liberale Gleichberechtigungspolitik wahr, sondern als eine Politik, die Gruppenmerkmale verabsolutiert und im Grunde eine Art neuständischer Gesellschaft schafft. Und das halte ich für ein Problem und meinem Gesellschaftsverständnis entspricht das nicht. Wobei ich nochmal dazu sage, ich anerkenne sehr, und das ist mir wichtig, den emanzipatorischen Kern, der hinter Identitätspolitik steht, insofern es darum geht, Benachteiligungen zu überwinden. Das ist ein uremanzipatorisches und berechtigtes Anliegen. Das Problem liegt in der Verabsolutierung von Gruppenidentitäten, die dann zu diesem Mechanismus des Wir gegen Ihr führt und obendrein noch durch Moralisierung aufgeladen wird. Und das wiederum erschwert die gesellschaftlichen Konflikte und die offene gesellschaftliche Diskussion.
Frau Hasters, möchten Sie unmittelbar dazu Stellung nehmen?
Ja, ich glaube auch, dass es total weitergeholfen hat, dass Sie jetzt gerade Ihre Definition von Gleichstellung und Gleichberechtigung erklärt haben. Ich habe da eine andere Definition. Ich würde nämlich sagen, eine Gleichstellung bringt nicht unbedingt die gleichen Ergebnisse, sondern ganz im Gegenteil. Also ich habe eher das Gefühl, eine Gleichberechtigung erfordert auch, dass Leute unterschiedliche, eine Unterscheidung sozusagen, also ein bisschen so wie Ibram X. Kendi zum Beispiel, der Historiker, betont, dass man, wenn man tatsächlich gleichberechtigte Teilhabe haben muss, dann kann man nicht davon ausgehen, dass alle die gleichen Startbedingungen haben. Das muss man ja auch berücksichtigen. Das heißt, Diskriminierung, sei es wegen Rassismus, Sexismus oder weil Leute arm sind oder so, bedingt ja, dass Leute unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Startbedingungen. Und da muss man es erstmal dahin schaffen, dass man ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht. Das heißt, da ist die Quote ja sozusagen eine Antwort drauf, das irgendwie zu lösen. Also die Startlinie muss quasi unterschiedlich sein. Also das glaube ich schon, weil sonst schafft man es nicht mit einer gleichberechtigten Teilhabe.
Ich habe ein Problem damit, dass Sie gerade Ungleichheit und strukturelle Diskriminierung im Grunde sofort in eins gesetzt haben. Ich gebe sofort zu, dass Ungleichheit natürlich auf Diskriminierungen zurückgehen kann. Aber Ungleichheit kann auch auf unterschiedliche Leistungen, sie kann auch auf freie Entscheidungen zurückgehen. Und meine Vorstellung einer liberalen, offenen Gesellschaftsordnung zielt darauf, dass man Ungleichheit dann bekämpfen muss, wenn sie auf Diskriminierung, auf ungleichen Voraussetzungen beruht, dass wir Ungleichheit akzeptieren müssen, wenn sie auf unterschiedlichen Leistungen und auf freien Entscheidungen beruht.
Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, mein Eindruck ist, dass der wesentliche Unterschied, einer der wesentlichen Unterschiede bei Ihnen beiden auch ist, das Ausmaß an emanzipatorischem Impetus, das Sie der linken Identitätspolitik zugestehen. Die Philosophin und Feministin Nancy Fraser nennt die identitätspolitischen Bekenntnisse verkürzte Emanzipationsideale. Und es ist ja die Frage, wie viel Emanzipationsstreben steckt noch in dieser Identitätspolitik der Linken. Und an dieser Stelle möchte ich dann Herrn Stegemann ins Spiel bringen, der eben argumentiert in seinen Publikationen, dass die Politik von schwarzen Kopftuchträgerinnen, Feministinnen, LGBTQT-Leuten, Gendersprache-Verfechterinnen eben nicht mehr wirklich auf gerechtere materielle Verhältnisse ziele, sondern auf die Anerkennung in der Aufmerksamkeitsökonomie. Und ich finde, an dieser Stelle können wir ihm mal das Wort geben und vielleicht auch darum bitten, so konkret wie möglich zu werden.
Das geht zurück auf diesen berühmten strategischen Essentialismus, der am Anfang der Identitätspolitik steht. Hat ja diese berühmte Postkolonialismusforscherin Gayatri Spivak sehr zu Recht gesagt, damit die Menschen, die keine eigene Sprache haben, die quasi keine eigene Identität, sondern nur eine Fremdzuschreibung bekommen haben, damit die überhaupt erstmal sichtbar werden, müssen die jetzt eine Betonung darauf legen, in was für einem eigenen Identitätskosmos die unterwegs sind. Da stimme ich absolut zu. Man muss erstmal klar machen, Freunde, hier gibt es eine klare Ungerechtigkeit und ich bin ein Opfer davon und das möchte ich jetzt gerne mal ausführlich auch darstellen dürfen. Das, was passiert ist aber, seit das Frau Spivak in den frühen 80er Jahren beschrieben hat, ist das, was in der Postmoderne mit sehr vielen Sachen passiert ist. Sie verwandeln sich unter der Hand in etwas seltsam anderes. Das hat auch Nancy Fraser, die Sie eben angeführt haben, mit dem wunderbaren Begriff progressiver Neoliberalismus beschrieben. Mhm. Da werden genau diese Essentialismen plötzlich verwendet, um eine neoliberale Atomisierung, also Entsolidarisierung von Gesellschaft durchzusetzen. Das heißt, die Unternehmen, das Kapital hat ein ganz verstärktes Interesse daran, dass natürlich die Arbeitnehmerschaft genauso wie die Konsumenten ganz divers sind. Da soll es auf gar keinen Fall irgendwelche Ausschlüsse geben, weil dann würden ja nicht alle Zugang zum Markt haben. Und je größer der Markt ist, desto besser ist es für das Kapital. Das heißt, die gesamten ursprünglich progressiven gesellschaftlichen Impulse von, ob es Multikulturalismus oder Pluralismus oder Diversität genannt wird, ist in dem Fall eigentlich völlig egal. Die werden vom Kapitalismus in ihr Gegenteil verdreht. Es wird gesagt, das brauchen wir, um möglichst viel Kapital zu akkumulieren und gleichzeitig nutzen wir es wie einen moralischen Schutzschirm. Dann sind wir nämlich nicht mehr kritisierbar. Also wie Mark Zuckerberg das wunderbar auf den Punkt gebracht hat, don't be evil. Also diese ganzen Konzerne, die mit dem progressiven Neoliberalismus arbeiten, haben sozusagen einerseits den kompletten Gewinn der Entsolidarisierung der Menschen und auf der anderen Seite einen gigantischen Schutzschirm dagegen, dass sie dafür kritisiert werden können, weil sie ja immer sagen können, wir sind doch ganz vorne dabei bei Diversität und so weiter und so weiter. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Verhängniszusammenhang, in den wir uns da hineinmanövriert haben, dass die ursprünglich linken Möglichkeiten, das Kapital zu kritisieren, durch diese Verknüpfung eines, sag ich mal, progressiven Vokabulars mit einem ganz klar renditeorientierten Kapitalismus, dass diese Verknüpfung dazu führt, dass man nicht mehr wirklich weiß, wie man das kritisieren soll. Und das ist eins der zentralen Probleme und ich finde die Identitätspolitik, wenn sie so gut die Impulse des Einzelnen immer sein mögen, wenn er das nicht mitreflektiert, dass er sozusagen in dieser Welt ja lebt, in der das permanent als hegemoniale Methode ausgenutzt und angewendet wird, dann wird Identitätspolitik weit unter dem jeweiligen historisch erreichten Stand praktiziert. Und das ist meine Kritik.
Frau Hasters, Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Also es geht nicht mehr um gerechtere materielle Verhältnisse, sondern um die Anerkennung in der Aufmerksamkeitsökonomie.
Also ich verstehe schon den Ansatz dieser Kritik. Ich glaube aber, dass man auch Aufmerksamkeit und Kampf um gleichberechtigte Ressourcenvergabe zum Beispiel nicht ganz voneinander trennen kann. Also Aufmerksamkeit ist ein elementarer Teil im Kampf für Gleichberechtigung und auch im Kampf gegen strukturelle Diskriminierung. Weil Ignoranz ist ein ganz großer Teil von struktureller Diskriminierung. Das heißt, diese Forderung um Aufmerksamkeit ist schon auch ein Teil, der wirklich wichtig ist. Aber ich verstehe schon, dass sich durch diese Forderung um Aufmerksamkeit, die zum Teil berechtigt ist, zum Teil aber natürlich total an kapitalistischen Dynamiken anknüpft, dass sich da bestimmte Dinge vermischen und dass das manchmal sich im Alltag nicht so gut unterscheiden lässt. Dass man gerade bei Social Media nicht genau weiß, wer macht jetzt was, wofür. Macht man das jetzt nur, weil das wirklich ein Anliegen ist oder weil diese Person einfach nur quasi Aufmerksamkeit braucht? Ich finde es aber dann trotzdem falsch, die ganzen linken identitätspolitischen Gruppen an sich zu verurteilen oder zu sagen, das ist das, was sie eigentlich machen wollen.
Ich möchte würde da ganz gern ergänzen, es ist doch völlig unproblematisch, dass Identitätspolitik nach öffentlicher Aufmerksamkeit strebt. Ich meine, das ist Teil des öffentlichen Meinungskampfes und es gehört ja doch dazu, diese Dinge auch zu realisieren. Natürlich geht es hier um Machtfragen. Natürlich geht es um Auseinandersetzungen, um kulturelle Hegemonie, so hat das schon Antonio Gramsci genannt. Und die postmodernen Dekonstruktivisten haben natürlich gewusst, dass Sprache Macht ist. Es geht um Machtauseinandersetzung. Und das ist es, was ich wiederum von der Identitätspolitik erwarten würde, dass sie nämlich selbstreflexiv ist. Herr Stegemann hat das vorhin gesagt, dass so viele Dinge, die so aus dem Dekonstruktivismus und der Postmoderne kommen, dann so eigenartig verkehrt werden. Diese Selbstreflexivität, die würde ich auch von der Identitätspolitik erwarten. Und das führt mich dann wiederum zu dem Appell, dass das, was eben nicht sein darf, ist die Verabsolutierung des eigenen in dieser Dichotomie von wir gegen ihr, die dann zum Ausschluss und zu den Sprechverboten für das andere führt, die durch Moralisierung herbeigeführt werden, indem jemand, der etwas sagt, was ich jetzt als Kränkung oder Mikroaggression selbst labele, aber natürlich auch nur ein Konstrukt damit vornehme, dass ich dann aber auf dem Weg der Moralisierung Ausschluss und Sprechverbote äußere. Das heißt nicht, dass ich nicht Kränkungen, rassistische Bemerkungen, diskriminierende Bemerkungen natürlich in aller Deutlichkeit als solche kenntlich machen kann. Aber ich muss sie begründen und ich darf das andere nur dann wirklich ausschließen, wenn es den Rahmen des Zulässigen, des nach Verfassung und Gesetz Zulässigen verlässt. Und alles andere, was wir brauchen, ist das, was Timothy Garton Ash robuste Zivilität genannt hat. Und mir wäre schon geholfen, wenn wir diese Debatten nicht mit moralisierendem Ausschluss oder Ressentiment führen, sondern wenn wir sie mit offenem Visier als harte, kontroverse, sachpolitische Debatten führen.
Also das ist doch, das wissen doch alle.
Naja, also Frau Hasters, ich möchte an dieser Stelle nachfragen, weil Sie haben auch einen Essay im Spiegel zum Thema Identitätspolitik geschrieben, wir wie alle, die beiden oder? Herren auch, genau, wollte ich gerade sagen. Und da erinnern Sie unter anderem an die Frauen, die den Begriff Identitätspolitik in die Welt gebracht haben, nämlich das Combahee River Collective im Jahr 1977 schon. Das waren schwarze lesbische Frauen, die damals ein Manifest veröffentlicht haben und darin betonten, dass Identitätspolitik das beste Mittel sei, um gegen rassische, sexuelle, heterosexuelle und Klassenunterdrückung und deren vielfache Überlagerung anzukämpfen. Aber die Frage ist doch tatsächlich, das Stichwort auch nochmal das, was Herr Rötter gerade gesagt hat, machtbasierte Konstrukte, dass heute tatsächlich in der linken Identitätspolitik nicht alles so konstruktiv läuft mit den Mehrfachdiskriminierungen. Also weiße gegen schwarze Frauen, queere Frauen wie Judith Butler gegen Feministinnen der alten Schule.
Das finde ich nämlich das Komische. Auf der einen Seite wird hier beklagt, oh, die Leute streiten sich, sie sind sich nicht einig in der Frage, also auch eben innerhalb diesen Gruppen, denen allen linke Identitätspolitik irgendwie zugeschrieben wird. Und dann auf der anderen Seite sagen wir, das spaltet. Und dann plädiert man aber wieder für Meinungsvielfalt und Meinungspluralität. Also ich verstehe jetzt irgendwie nicht, was will man denn? Will man jetzt, dass man sich einig ist? Weil eine Meinung, eine Differenz in Meinungen spaltet natürlich, kann man so sagen, dass das spaltet. Das ist halt auch der Diskurs, für den wir uns doch jetzt hier alle einsetzen wollen, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann und dass man das diskutiert. Dass natürlich, wenn es hier aber um die Verhandlungen der eigenen, nicht nur der eigenen Identität geht, sondern wirklich um Macht, wie Herr Röder ja so gut schon betont hat, und tatsächlich diese Macht, dass das wirklich auch bedrohlich sein kann für diejenigen, die eben nicht so einen Zugang zu Macht haben, dass die tatsächlich Angst haben um ihre Existenz, vielleicht um ihre Ressourcen, aber auch dann irgendwann mal um ihr eigenes Leben, dass diese Diskurse natürlich schärfer werden. Das zum einen. Zum anderen, glaube ich, könnte man natürlich sagen, das Problem ist, wenn ich jetzt die Herren richtig verstanden habe, dann ist das Problem, dass man sich identifiziert mit einer konstruierten Identität. Also man sagt, ne, ich bin schwarz und schwarz ist ein Konstrukt, aber ich identifiziere mich quasi mit etwas, was quasi nicht real ist. Das ist mir total bewusst, dass das in der Theorie, auf einer theoretischen Ebene nicht real ist. Aber 500 Jahre Rassismus haben diese Identität eben real gemacht. Ich glaube schon, dass das nebeneinander bestehen kann. Und natürlich müsste ich auf theoretischer Ebene bereit sein, dieses Schwarzsein wieder loszulassen, sollte es tatsächlich eine größere Gleichberechtigung geben. Also, ja.
Ja, also ich habe auch das nicht so verstanden, dass es ein Problem ist, dass sie besprochen werden, sondern wie man sich miteinander auseinandersetzt und welcher moralische Rigorismus da im Spiel ist. Und vielleicht darf ich noch dieses Zitat von Armin Nasseh, dem Soziologen, in die Runde werfen, der fordert, der liberale Staat müsse es möglich machen, dass alle nicht immer sagen müssen, wer sie sind. Also sagen, wer sie sind und damit die anderen dezidiert ausschließen, weil dadurch eben keine Gemeinschaft entstünde.
Diejenigen, die nicht gesagt haben, wer sie sind, sind diejenigen, die oft ausgeschlossen haben. Die Unmarkierten waren diejenigen, die quasi die Markierten ausgeschlossen haben. Das muss man nämlich auch sagen. Also nur weil weiße Menschen sich nicht als weiß identifiziert haben, hatte ich trotzdem keinen Zugang zu diesen Räumen. Weil ich werde als schwarz markiert. Das heißt, das ist vielleicht ungewohnt für diejenigen, die privilegiert sind, sich jetzt auf einmal mit ihren Privilegien auseinanderzusetzen und sich gezwungenermaßen dann auch damit zu identifizieren. Die Spaltung war aber schon vorher da. Man macht es nur durch diese Benennung sichtbar.
Da würde ich gerne mal was einwerfen. Das ist natürlich komplett identitätspolitisch logisch gedacht, wie Sie das jetzt ausführen. Und dem würde ich doch deutlich widersprechen, und zwar mal mit einem ganz anderen Beispiel vielleicht kommen. Wenn wir uns Fridays for Future angucken, das ist eine Bewegung, die weltweit gegen den Klimawandel und die ganzen Folgeprobleme der Industrialisierung auftritt. Ich stehe dem sehr nahe und finde das eine der entscheidenden Fragen unserer Zeit. Wenn jetzt aber Fridays for Future, vor allen Dingen in Deutschland, anfängt zu sagen, die alten weißen Männer sind böse und schuld oder die Oma-Sau, die Oma ist eine Umweltsau, dann ist es eine Art von verselbstständigtem identitätspolitischen Handeln. Dann werden Identitäten dingfest gemacht, alte weiße Männer, alte Frauen, die sollen jetzt quasi irgendwie an den Pranger, die wollen diffamiert werden, die sollen beleidigt werden. Damit meint man, hätte irgendetwas Gutes getan für eine Bewegung, die da heißt, wir kämpfen gegen den Klimawandel. Dann kann ich nur sagen, das finde ich sowas von komplett falsch. Das ist sowohl politisch falsch, das ist strategisch falsch, das führt zu gar nichts. Das meine ich. Man muss, wenn man Identitätspolitik macht, natürlich immer auch mitreflektieren, was man damit anrichtet. Und wenn ich sozusagen jetzt dauernd neue Identitäten erfinde, die ich dann irgendwie angreifen kann, weil ich sie so schön markiert habe, jetzt die alten weißen Männer, wozu soll das denn führen? Was ist sozusagen das Konzept von Gesellschaft, was dann erreicht wird, wenn plötzlich heißt, gut, die alten weißen Männer sind schuld, also was machen wir jetzt mit denen?
Aber ich meine, ich finde, da steckt es ja schon drin, dieses identitätspolitische Konstrukt. Ich glaube, wir diskutieren hier nicht darüber, dass es schlecht ist, miteinander zu diskutieren, sondern es geht ja um die Form der Auseinandersetzung. Und an dieser Stelle wende ich mich an Sie, Herr Rötter. Sie haben vor kurzem, letzte Woche, wurde das publik, zusammen mit der Migrationsforscherin Sandra Kostner und rund 70 anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet, mit dem sie Forschung und Lehre gegen ideologisch motivierte Angriffe verteidigen wollen und sich auch gegen eine Verengung des Diskursraumes wenden. Wer sind genau diejenigen, die angreifen?
Das sind in erster Linie kleine aktivistische Gruppen, die aber dann große Wirkung erzielen, wahlweise über die sozialen Medien oder auch durch Einschüchterungen, zuletzt von vielen Hochschulleitungen, die dem dann nachgeben und die vor allen Dingen einen Effekt von Zurückhaltung und Selbstkonformisierung erzeugen, der öffentliche Debatten einschränkt. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Das ist die Frankfurter Konferenz von Susanne Schröter, die sie über das Kopftuch machen wollte. Da hat es massive Bewegungen gegeben, dass sie diese Konferenz nicht soll abhalten dürfen, weil ein Satz wie der, dass das Kopftuch ein Zeichen der Unterdrückung sei. Wobei ich sofort dazu sage, ich äußere jetzt überhaupt keine Bewertung zu diesem Satz. Weil aber gesagt wurde, einen solchen Satz zu sagen, das sei rassistisch und so etwas so zu sprechen, sei menschenfeindlich. So, jetzt muss ich sagen, diese Konferenz hat stattfinden dürfen, weil die Frankfurter Universitätsleitung dem nicht nachgegeben hat. Aber das setzt natürlich trotzdem Signale, dass wenn also gesagt wird, du darfst nicht sagen, das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung, dann finde ich, werden öffentliche Diskursräume verengt, wo wir offene Debatten führen müssen, die allein von Verfassung und Recht begrenzt werden, aber nicht von moralisierenden Befindlichkeiten derjenigen, die sagen, ich möchte das aber eigentlich nicht hören. Wer darf reden? Was darf gesagt werden, was darf nicht gesagt werden, wie soll gesprochen werden? Das sind Formen der Normierung, von denen ich sagen würde, sie grenzen den Diskursraum ein. Und wenn jemand etwas sagt und sofort als Nazi oder als Rassist oder als Sexist beschimpft wird, wenn man nicht ganz bestimmten Sprachcodes entspricht, dann ist das tatsächlich eine Verengung des öffentlichen Debattenraums. Und da die öffentliche Meinungsfindung durch kontroverse Debatte der Kern der Demokratie ist, ist das auch ein Anliegen der Demokratie.
Okay, aber dann muss ich Sie ja fragen, wie darf ich denn sagen, dass ich mit bestimmten Meinungen nicht einverstanden bin? Wenn ich sage, das ist rassistisch, Sie sind ein Rassist, dann das darf ich ja anscheinend nicht.
Ja, wenn Sie sagen, Sie sind ein Rassist, die Bezeichnung als Rassist, als Sexist, als Nazi, canceln Sie als moralische Person. Das sind keine kontroversen Argumente mehr, mit dem ich sage, es kotzt mich an, was Sie sagen, aber das ist mein Argument, sondern das sind Ausgrenzungsstrategien. Mit jemandem, der Rassist, Sexist oder Nazi ist, redet man nicht. Darf auch keiner reden, wer Rassist, Sexist und Nazi ist, der ist illegitim. Das heißt, mit diesen sprachlichen Bezeichnungen werden Sie als moralische Person gecancelt. Und das halte ich für den öffentlichen demokratischen Meinungsraum für inakzeptabel. Und dem stelle ich mich mit aller Entschiedenheit entgegen.
Jetzt ist das Begriff Cancel schon gefallen, Cancel Culture, darüber haben wir bislang noch nicht geredet. Frage, sehen Sie denn auch den unmittelbaren Zusammenhang, also Sie jetzt, Herr Röder, ohne linke Identitätspolitik keine Cancel Culture, von der wir ja einige Beispiele in den letzten Monaten erlebt haben. Lisa Eckert, Dieter Nuhr und auch J.K. Rowling.
Ja, Dieter Nuhr macht eine kritische Bemerkung über Greta Thunberg und wird damit von der Website der Deutschen Forschungsgemeinschaft genommen. Ja, ich würde sagen, etwas verknappt gesagt, Identitätspolitik ist die Mutter von Cancel Culture.
Also es gibt ja auch Stimmen dagegen. Zum Beispiel der US-amerikanische Autor Ta-Nehisi Coates sagte, dass es Cancel Culture schon immer gegeben habe, bloß eben bis vor einiger Zeit noch als Privileg der Mächtigen.
Das würde ich unterschreiben. Das Theater, die Theatergeschichte ist eine lange Geschichte der Cancel Culture. Also wenn man sich ja überlegt, dass Frauen über 2000 Jahre, also bis zu nach der Shakespeare-Zeit, gar nicht als Schauspielerin auftreten durften. Also alle Julias und alle Antigones wurden von Männern gespielt. Also das war ein ganz klarer Ausschluss. Und das zieht sich durch bis quasi 1949. Und darum bin ich so ein vehementer Verteidiger dieser Freiheit, dass jetzt endlich wir seit ganz kurzer Zeit in einem Zustand in der Kunst, im Theater sind, wo wir sagen können, alle dürfen alles spielen, alle dürfen auftreten, es darf dort alles verhandelt werden. Und darum reagiere ich auch relativ allergisch darauf, wenn jetzt einzelne Aktivisten meinen, sie müssten Vorstellungen stören, weil ihnen ein bestimmtes Wort, eine bestimmte Verkleidung, eine bestimmte Darstellung nicht passt. Cancel Culture würde ich immer so definieren, dass jemand eine individuelle Meinung oder eine individuelle Gekränktheit zum allgemeinen Maßstab erheben möchte, woraufhin es für alle anderen auch verboten ist, das sehen zu dürfen. Und das halte ich tatsächlich für einen sehr antidemokratischen Zugang, weil erstens wird niemand gezwungen, in das Theater reinzugehen. Also wer von vorhinein weiß, oh nee, das könnte mich womöglich ärgern oder beleidigen, muss man ja nicht hingehen. Aber dann hineinzugehen und zu sagen, und jetzt sorge ich dafür, dass kein anderer das sehen darf, das halte ich für einen kompletten Rückschritt in eine Zeit vor der Moderne.
Das heißt, wir sagen, okay, Rassismus, Sexismus, das sind einfach Dinge, die haben einfach so lange unsere Tradition geprägt. Wir können zum Beispiel alte Theaterstücke gar nicht aufführen, ohne Rassismus zu reproduzieren, weil einfach Rassismus zu der Zeit, in der sie geschrieben worden sind, total legitim war nochmal, mehr als es jetzt ist. Und deshalb gehört Rassismus quasi dazu. Also das finde ich schwierig zu akzeptieren. Und es ist doch auch klar, dass das bestimmte Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch schwer finden zu akzeptieren.
Die Konsequenz wäre die Auslöschung unserer Geschichte und der Erinnerung. Und das halte ich für vollkommen unaufklärerisch, einfach Bilder zu stürmen, Tabula rasa zu machen. Das halte ich auch in der Konsequenz für totalitär. Wo ich finde, aus einer aufklärerischen Attitüde heraus kann nur differenzierte Kritik die Antwort sein, aber nicht Auslöschung.
Frau Hastas, nochmal dezidiert gefragt mit der Bitte um eine klare Antwort. Cancel Culture, ist das für Sie ein legitimes Mittel?
Ich glaube, Cancel Culture ist eigentlich nur ein neues Wort für Boykott. Und Boykott war immer eine Form, die Aktivismus und Protest mitgebracht hat. Also das gab es schon immer. Und gerade die Beispiele finde ich so witzig, eben Joanne K. Rowling, Lisa Eckhart und Dieter Nuhr. Ich meine, letztendlich, denen geht's ja gut. Die haben alle Arbeit und die sind alle irgendwie auch nicht ausgeschlossen aus der Gesellschaft, würde ich sagen. Also würde ich da vehement widersprechen. Ich habe das Gefühl, dass die Wirkung, die Auswirkung von linker Identitätspolitik, von Cancel Culture absolut überschätzt wird. Und dass ich nicht das Gefühl habe, dass das, was Cancel Culture vielleicht aus linken Kreisen tut oder versucht zu tun, dass das wirklich überproportional wäre gegenüber dem, was als Aggression ihnen entgegenschlägt.
Herr Stegemann.
Ja, also ich bin da vielleicht auch ein sehr gebranntes Kind, weil ich nun seit vielen Jahrzehnten in der Berliner Hochkultur unterwegs bin, sowohl Kunsthochschule als auch Theater. Und das ist natürlich ein Hort genau dieser ganzen Diskussion. Und insofern möchte ich Akt 1 sagen, nur weil Cancel Culture nicht funktioniert, also dass Lisa Eckert jetzt quasi nicht in Armut gestoßen ist oder als Hexe verbrannt wird, heißt ja nicht, dass es nicht versucht worden ist, diese Person massiv in ihrem Ruf zu schädigen und letztlich dafür zu sorgen, dass sie vielleicht nicht mehr auftreten darf. Also nur weil der Versuch gescheitert ist, ist der Versuch ja nicht dadurch gut.
Naja, aber man kann, also darf man Lisa Eckhart nicht als, Entschuldigung, ja, bitte, Entschuldigung.
Naja, man darf natürlich alles kritisieren. Ich bin Dramaturg, ich kritisiere von Beruf aus permanent theatrale Vorgänge und ich kann auch die Stand-up-Comedian-Nummern von Lisa Eckhart sehr genau kritisieren. Aber es ist doch eine Sache, ob ich sozusagen ihr künstlerisches Werk kritisiere und ob ich sage, die Frau ist eine Antisemitin. Das ist doch ein ganz großer Unterschied und da würde ich eben auch die Grenze ziehen. Man kann das Werk sehr genau und sehr klar kritisieren, aber man muss doch dann immer noch mal überlegen, was heißt das denn für den Autor, die Autorin. Aber das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass das natürlich Wirkungen hat. Also wenn jemand so vehement in der Öffentlichkeit versucht wird, dessen Ruf zu zerstören, und in Deutschland ist der Vorwurf des Antisemiten einfach der größte moralische Vorwurf, der gemacht werden kann. Und der bleibt an den Leuten kleben, meistens für immer. Den werden sie nie wieder los. Und das ist natürlich etwas, was dann viele andere, und das merke ich eben in meinem Milieu sehr deutlich, dass es, wenn es zu bestimmten Themen zu sprechen kommt, breitet sich sofort eine ganz große Beklommenheit aus. Alle fangen an, sehr genau in sich hineinzuschauen. Vieles trauen sich gar nicht mehr was zu sagen. Es herrscht ein gegenseitiges Misstrauen, ein Argwohn. Es wird sozusagen unfassbar engherzig, das Ganze. Und das ist natürlich, wenn man versucht, Kunst zu machen, Theater zu machen, sind das sehr, sehr problematische Zustände, wenn man spürt, wie die Angst sich ausbreitet, oh Gott, jetzt müssen wir Othello inszenieren, oh je, wir sind doch quasi alle schon tot, wenn wir das machen.
Naja, Entschuldigung, wir könnten noch sehr viel länger diskutieren, aber wir nähern uns mit Blick auf die Uhr mit großen Schritten, wirklich großen Schritten der Schlussrunde. Die Frage, bedrohen die identitätspolitischen Grabenkämpfe die Demokratie, ist die Frage, die über dieser Sendung stand. Zum Schluss möchte ich Sie bitten, zusammenzufassen aus Ihrer Perspektive. Sehen Sie eine Chance, dass wir wegkommen vom Wir zuerst, also von der Zersplitterung der Gesellschaft in immer weiter fragmentierte soziale Gruppen hin zu einem kollektiven Wir? Oder hat Identitätspolitik uns und die Gesellschaft schon so sehr verändert, dass das illusorisch erscheint? Herr Rödder, Sie zuerst.
Ich weiß gar nicht, ob ich ein kollektives Wir will. Ich möchte gerne eine pluralistische, offene Gesellschaft, die ihren Rahmen dessen, was zulässig ist, möglichst weit steckt und diesen Rahmen kennt und beherzigt und innerhalb dieses Rahmens offen und streitlustig miteinander umgeht. Das ist meine Vorstellung einer liberalen Demokratie.
Frau Hasters.
Ich glaube, dass wir bei dieser ganzen Fragestellung vergessen, wer hier zuerst gespalten hat. Also Identitätspolitik kommt eben nicht von ungefähr und die größere, viel größere Bedrohung ist immer noch die Bedrohung von rechts, von rassistischen, von misogynen Menschen. Da sind Punkte, wo Menschen tatsächlich um ihr Leben fürchten und ich finde, dass da diese Umkehrung, die stört mich massiv. Und ich glaube, dass die Benennung von Unterschieden dazu führen kann, dass wir über Probleme, die ohnehin da sind, dass wir einfach darüber erst reden können, wenn wir diese Unterschiede tatsächlich auch anerkennen.
Herr Stegemann.
Also ich würde nicht sagen, dass es die Demokratie zerstört. Ich würde sagen, es verändert sie sehr stark. Die Konflikte werden härter und auch sehr viel unversöhnlicher ausgetragen. Und ich würde verhasst das in gewisser Weise zustimmen. Natürlich sind die Rechten mit ihren identitätspolitischen Aggressionen deutlich vehementer, robuster und auch definitiv gefährlicher, weil sie eben sehr viel schneller physisch werden. Aber ich halte es eben für gar keine gute Methode von linker Seite, mit der nämlichen Methode da entgegenzuhalten, weil das die Sache nur immer weiter anheizt und eskalieren lässt.
Wir zuerst. Wie verändert Identitätspolitik die Gesellschaft? Das war das Thema in diesem SWR2-Forum. Es diskutierten der Historiker Professor Dr. Andreas Rödder von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, die Journalistin, Podcasterin und Autorin Alice Harsters und Professor Dr. Bernd Stegemann von der Schauspielschule Ernst Busch. Er ist auch Dramaturg am Berliner Ensemble. Ich danke Ihnen allen für die engagierte Diskussion. Am Mikrofon war Doris Maul.